Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die politische und wirtschaftliche Weltlage wird derzeit vom Krieg in der Ukraine geprägt. Die dramatischen Bilder und Nachrichten, die uns täglich erreichen, bereiten uns große Sorgen, und das Leid der Menschen in der Ukraine und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen berühren uns sehr und zeigen uns, dass Frieden in Europa nicht mehr selbstverständlich ist. Die westliche Gemeinschaft, insbesondere die Europäische Union, hat sehr rasch weitreichende Sanktionen gegen Russland verhangen. Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts sind bereits jetzt schon dramatisch und in ihrer Tragweite vielleicht heute noch gar nicht vollständig zu erfassen. Nachdem die deutsche Wirtschaft erst langsam wieder begonnen hat, sich von den tiefgreifenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erholen, müssen die Unternehmen jetzt mit den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts zurechtkommen. Zu den Beeinträchtigungen aufgrund der pandemiebedingt gestörten Lieferketten kommt jetzt der Ausfall wichtiger Lieferanten aus dem Krisengebiet und die exorbitant gestiegenen Preise für Rohstoffe hinzu. Die Unternehmen, ja, die spüren das bereits sehr deutlich, und die Krise wird volkswirtschaftlich gesehen definitiv negative Spuren hinterlassen und stellt die Unternehmen und damit auch die Restrukturierungsbranche erneut vor enorme Herausforderungen. So gesehen hat Deutschland mit der Schaffung eines außergerichtlichen Restrukturierungsrahmens und der Weiterentwicklung des Instituts der Eigenverwaltung wenigstens in diesem Bereich seine Hausaufgaben erledigt. Ob und inwieweit wir mit dem deutschen Instrumentenkasten der Restrukturierung auch mit Blick auf die neuen Herausforderungen gut gewappnet sind, wollen wir anlässlich des 10-jährigen ESOG-Jubiläums mit unseren heutigen Gästen, dem Rechtsanwalt und Diplombetriebswirt Dr. Stefan Weniger sowie dem Rechtsanwalt Silvio Höfer, diskutieren. Stefan und Silvio, wir sagen hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Stefan, du bist geschäftsführender Gesellschafter bei Restrukturierungspartner und damit Kollege von Burkhard Jung, mit dem wir ja auch bereits eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Du hast zunächst in Stuttgart Betriebswirtschaft studiert. Anschließend hast du ein Jurastudium mit Stationen in Freiburg, Madrid und Bonn abgeschlossen. Deine Promotion befasst sich mit dem Thema Prozesskostenhilfe für eine Restschuldbefreiung. Danach hat deine berufliche Laufbahn als Anwalt unter anderem bei Arthur Andersen, der Sozietät Kübler und Leonhard & Partner, heute Leonhard Rathunde, begonnen. 2005 kam der Wechsel zur CMS Unternehmensberatung. Dort bist du Vorstandsmitglied geworden. Und aus CMS ist vor 10 Jahren die HWW Unternehmensberatung hervorgegangen, die dann später wieder eigenständig als Restrukturierungspartner an den Markt ging und bis heute an der Schnittstelle zwischen vorinsolvenzlicher Beratung und der Beratung im Insolvenzverfahren tätig ist. Dementsprechend übernimmst du regelmäßig Funktionen als CAO in Krisenunternehmen und berätst im Zusammenhang mit der Umsetzung von Sanierungskonzepten. Du unterstützt die Umsetzung von Eigenverwaltungen. Namhafte Mandate waren unter anderem die Woolworths KG, KTG Agrar, MIFA AG, Otema Gruppe, Mobisol, aber auch Nextira One, eines der ersten abgeschlossenen Schutzschirmverfahren, an dem auch unsere Kanzlei beteiligt war. Du bist Mitglied im Bundesverband Deutsche Unternehmensberater und Vorstand des Forum 270 Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e.V.
Kommen wir damit zur Vorstellung unseres zweiten Gastes, Herrn Silvio Höfer. Silvio, du bist geschäftsführender Partner der Anwaltskanzlei und Unternehmensberatung Ancor. Eure Kanzlei gehört zusammen mit Ancor Management mit 13 Standorten und etwa 150 Mitarbeitern zu den deutschlandweit großen Restrukturierungseinheiten. Du hast in Kiel Rechtswissenschaften studiert und nach dem Referendariat in Niedersachsen deine Karriere als Rechtsanwalt bei Wellensiek Rechtsanwälte in Hildesheim begonnen. Dein Tätigkeitsbereich erstreckt sich neben der klassischen Insolvenz- und Sachwaltung auch auf die Vorbereitung und Durchführung von Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren und auf das Sanierungsarbeitsrecht. Zuletzt hast du unter anderem die Restrukturierung des Piraeus-Konzerns, einer Unternehmensgruppe für Leiharbeit und Personalvermittlung, den Friseurkonzern Clear Hair Group GmbH sowie der Arve Group, einer im Bereich Fahrzeugaufbereitung, Pflege und Logistik tätigen Unternehmensgruppe mit 4.000 Mitarbeitern an über 500 Standorten in Europa, als Sachwalter begleitet. Im Februar dieses Jahres bist du zum Vorstandsmitglied des Forum 270 Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e.V. berufen worden.
Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für euch unsere 4 berühmten Fragen vorbereitet, die wir auch diesmal aufgeteilt haben.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Oh, schon seit über 20 Jahren.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Der permanente Austausch mit den Kollegen und auch der fachübergreifende Austausch, also vor allen Dingen mit Nicht-Juristen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Also auf eine eigene Leistung stolz, weiß ich nicht. Ich finde das immer wieder toll und beeindruckend, im Team so eine Sanierung hinzubekommen und Wege zu finden, von denen vorher alle Beteiligten gesagt haben, boah, das klappt hier überhaupt nicht. Aber jetzt einen einzelnen Fall rauszuheben, tue ich mich schwer.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich habe über die Frage lang nachgedacht, aber ich würde sagen, keine. Es war alles gut, so wie es war.
Stefan, einer deiner ersten Arbeitgeber, die Kanzlei Leonhard Ratunde, hat in diesen Tagen ihre Auflösung bekannt gegeben und das unter anderem mit dem Rückgang klassischer Insolvenzen begründet. Du giltst als einer der Protagonisten, der vor 10 Jahren mit dem ESOG modernisierten Eigenverwaltung, hast viele Eigenverwaltungsverfahren durchgeführt bzw. begleitet. Wie hoch ist dein Anteil? Wie hoch schätzt du den Eigenverwaltungsanteil letztlich auch am Ende dieser Kanzlei?
Ich habe das gesehen. Ich schätze Thorsten Martini sehr. Den kenne ich noch aus meiner Zeit bei Leonhard. Das war ein tolles Miteinander. Das ist eine tolle Kanzlei und ich wünsche wirklich allen Beteiligten nur alles Gute. Ich glaube insgesamt, gerade die Corona-Zeit mit historisch niedrigen Insolvenzzahlen hat uns allen vor Augen geführt, das ist ein laufender Prozess und das, was wir bei den Kunden immer beraten und was wir den Kunden empfehlen, dass wir sagen, ihr müsst euer Geschäftsmodell in Frage stellen und ihr müsst gucken, dass ihr das verbessert, dass ihr euch da jeden Tag eigentlich verbessert und die Prozesse verbessert, aber eben auch schaut, wo geht der Markt hin. Ich fand das frappierend für uns zu sehen, wie der Gesetzgeber mit einem Federstrich gesagt hat, Insolvenzanträge, also eine Insolvenzantragspflicht gibt es jetzt nicht mehr, ihr seid alle davon ausgenommen und im Übrigen haben wir hier die Bazooka mitgebracht, da ist so viel Geld drin, das wird schon alles gut gehen. Und auch für uns war das natürlich eine Herausforderung, wie man in der Situation das eigene Geschäft weiterentwickelt, anpasst und genau das, was wir von unseren Mandanten immer fordern, selber auf den Prüfstand zu stellen. Und da tue ich mich schwer, bei Wettbewerbern zu sagen oder Marktbegleitern, was wie wo besser wäre. Wir für uns gucken, dass wir diese Herausforderung jeden Tag neu angehen und schauen, wie wir da unser Bestes geben können, um am Ende des Tages auch für die Mandanten das Beste mitzubringen und das Beste irgendwie daraus zu holen.
Gibt es für dich eine Konkurrenzsituation zwischen der klassischen Insolvenz und einer Eigenverwaltung? Oder ist da gar nicht so ein Widerspruch da für dich?
Ach, ob es einen Widerspruch gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder Fall ist unterschiedlich. Es gibt Fälle, da braucht es einen Insolvenzverwalter, einen vorläufigen, vielleicht auch einen vorläufigen starken. Keiner kann sich Wirecard in der Eigenverwaltung vorstellen. Und gleichzeitig gibt es andere Fälle, wo man sagt, man muss... Da ist so viel nach Haut. Die Unternehmer kommen auch frühzeitig und machen genau das, was der Gesetzgeber wollte, auch mit dem ESOG, nämlich eine Änderung der Sanierungskultur. Das finde ich eigentlich, wenn ich zurückblicke, das, was das ESOG geschafft hat, dass man sich frühzeitig damit befasst und dass man eben guckt, im Team die Unternehmen wieder flott zu kriegen. Und bei den Unternehmern ist immer eine gewisse Blockade, da ist eine gewisse Angst vor der Insolvenz, so als bürgerlicher Tod des Kaufmanns sozusagen. Aber alle wollen diese Chapter 11-Kultur. Alle sagen, wir müssen irgendwie diese Offenheit haben, wie die Amerikaner das haben. Und wenn ich abends in der Kneipe erzähle, ich habe hier schon 3 Insolvenzen hingelegt, dann sagen alle, ey, das ist ja cool, was hast du alles gelernt? Und da hat das ESOG einen kleinen, aber feinen Unterschied gemacht und uns weitergebracht. Und ich glaube, dass das auch gelungen ist.
Silvio, da fiel schon das Stichwort. Vielleicht noch mal ganz kurz zurückgegangen. ESOG, 10 Jahre, haben wir sozusagen die Modernisierung der Eigenverwaltung. Was waren aus deiner Sicht so die Kernelemente, die damals eigentlich in die Insolvenzordnung hereingekommen sind?
Ja, das Kernelement aus meiner Sicht war die Stärkung der Gläubigerautonomie. Und zwar mit dem, ich glaube, der 22a war das, also die Verfestigung des vorläufigen Gläubigerausschusses, den es vorher nur als Instrument der Rechtsprechung gab, stand dann im Gesetz und vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit, dass der vorläufige Gläubigerausschuss sich auf einen Insolvenzverwalter oder Sachwalter verständigt. Ich möchte jetzt gar keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Verfahrensarten, was das betrifft, machen, sondern das war aus meiner Sicht ein Quantensprung, ja, dass die Gläubiger tatsächlich die Möglichkeit hatten, von Beginn an die Verfahren zu begleiten und die Verfahren vor allen Dingen auch mitzubestimmen. Das in Kombination mit den Regelungen, die das vorläufige Verfahren in der Eigenverwaltung dann gesetzgeberisch begleitet haben, das war das Entscheidende.
Ihr beide habt ja nach 5 Jahren ESOG, sozusagen auf der Hälfte der Strecke bis jetzt, mit das Forum 270 gegründet, das ja, Stefan, du hast es gerade gesagt, den Zusatz Qualität und Verantwortung der Eigenverwaltung trägt. Was hat euch damals eigentlich zu dieser zusätzlichen Konkretisierung veranlasst und was ist daraus entstanden in den letzten 5 Jahren?
Also wir haben am Markt Situationen beobachtet, wo wir gesagt haben, Mensch, irgendwie irgendwas passt hier nicht. Ja, wir haben so ein tolles Sanierungsinstrument an die Hand bekommen und das ist vielleicht nicht mehr in allen Fällen so genutzt worden, dass man sagt, es ist unter dem Primat gläubiger Interessen zu befolgen, Paragraph 1 Inso, aufgesetzt worden. Ich erinnere mich noch lebhaft dran, einer meiner ersten Fälle, da war ein Unternehmer, der hat gesagt, das ist hier ein eigenes Verfahren und ich bestimme hier, wie es geht. Das ist irgendwo auf dem platten Land passiert und er hatte einen Draht zum Richter. Der Richter hat gesagt, nee, du hast das immer toll gemacht, ich kenne dich auch vom Schützenverein und ja, jetzt mach mal hier eine Eigenverwaltung. Der hat irgendwann bei uns angeklingelt und gesagt, er bräuchte jetzt so einen Insolvenzplan, er wüsste gar nicht, wie das geht. Das sind natürlich Konstellationen und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt im Abstrakten, im Forum umgetrieben hat, wo wir gesagt haben, Mensch, kann man nicht so eine Art Bedienungsanleitung daraus machen? Was sind eigentlich Faktoren, an denen man ableiten kann, wann eine Eigenverwaltung besonders gut funktioniert und worauf ist zu achten? Was ist denn Qualität und was ist auch ein verantwortlicher Umgang mit der Eigenverwaltung? Wir haben Gläubiger aus unterschiedlichster Couleur, wir haben Richter, wir haben beteiligte Insolvenzverwalter, Sachwalter angehört und da unseren Standard draus entwickelt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sind da viele, viele gute Punkte drin, die auch der Gesetzgeber jetzt im Zuge des SAN-INSFOG mit aufgenommen hat. Wo ich sage, doch, guck mal, das sind vielleicht doch genau diese Erfolgsfaktoren, auf die zu achten ist. Und wir werden, das ist jetzt auch kein Geheimnis, haben jetzt gerade unsere Grundsätze aktualisiert und werden die, ich glaube, in der nächsten Woche, ohne zu viel zu verraten, auch jetzt wieder veröffentlichen und da die Aktualisierung auf den Markt bringen.
Ja, ich will da vielleicht noch mal anschließen. Stefan, du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast. Und wir haben damals die Wahrnehmung gehabt, dass die negativen oder die negativ wahrgenommenen Fälle der Eigenverwaltung die Diskussion bestimmt haben. Ja, und die aus verschiedenen Gründen sind Fälle negativ wahrgenommen worden. Das lag zum einen gab es einige Fälle, die relativ schnell dann in die Fremdverwaltung gekippt sind im Antragsverfahren oder dann auch mit Eröffnung des Verfahrens. Das lag nicht immer an den Protagonisten, sondern auch daran, dass gesetzgeberisch das eine oder andere steuerlich und auch haftungsrechtlich, Sozialversicherungsbeiträge und dergleichen nachzuschärfen war. Aber es gab natürlich auch die Fälle, die nach einer vermeintlichen Sanierung relativ schnell das zweite Mal den Gang in die Insolvenz gemacht haben, wo man gesehen hat, dass die Sachen nicht nachhaltig waren und in denen auch Spielregeln nicht eingehalten wurden, die sonst unter Ägide der Insolvenzordnung einfach gelten. Ja, und wir finden und fanden das damals schon extrem wichtig, diese Punkte einfach nochmal zu setzen.
Sind das Punkte, Silvio, mit denen ihr mit diesen Qualitätsgrundsätzen auch in der Akquise tätig sein könnt, sagen können, seht her, wir haben uns ja diese Agenda gegeben, an die halten sich unsere Mitglieder und wir bieten Gewähr dafür, dass wir uns und unsere Mitglieder sich daran auch orientieren. Das ist also mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Qualitätsmerkmal, mit dem ihr auch aktiv auf die Beteiligten drauf zugehen könnt.
Ja, das ist eine gute Frage, weil sie extrem schwierig zu beantworten ist. Also ich glaube nicht, dass es ein Akquise-Tool ist. Ja, und so haben wir das auch nie verstanden. Ja, es wird auch, und das ist vielleicht der Lackmustest, den man zu Beginn des Verfahrens auch mit dem Mandanten oder mit dem Inhaber dann auszufechten hat. es wird zu Beginn des Verfahrens auch darauf ankommen, dass man seine Grundsätze neben die Erwartungen des Mandanten legt. Und das wird nicht immer deckungsgleich sein. Ja? Und wir sind aber fest davon überzeugt, wenn diese Dinge nicht übereinander passen, dann ist es auch kein klassischer Fall für die Eigenverwaltung. Also wenn man im Gespräch mit dem Mandanten feststellt, dass es einzig und allein darum geht, das Unternehmen in der eigenen Hand zu behalten, ja, ohne die gläubigen Interessen zu berücksichtigen, dann wäre das ein Fall, der natürlich für die Akquise in dem Augenblick für uns dann unschön ist, aber in dem man natürlich trotzdem am Ende für sich entscheiden muss, diesen Fall dann nicht zu machen, jedenfalls nicht in der Eigenverwaltung. Also es ist kein Akquise-Tool. Ich denke aber, dass es für diejenigen, um deren Geld es geht, das heißt die Gläubiger, ein ganz wichtiger Faktor ist, um auch mehrheitsfähig in der Durchführung eines Eigenverwaltungsverfahrens oder eines Verfahrens generell zu sein. Ja. Und das ist natürlich bei den institutionellen Gläubigern, die man am Markt immer wieder trifft, ein wichtiges Entscheidungskriterium. Das haben wir die letzten Jahre festgestellt. Ja.
Jetzt habt ihr uns natürlich neugierig gemacht. Wir haben ja auch eure jetzt dann schon veralteten Grundsätze sozusagen uns angeschaut. Was sind die Keypoints der neuen? Was habt ihr verändert?
Naja, also zum einen haben wir festgestellt, dass ganz viele Punkte weiterhin Bestand haben, dass die richtig sind, dass sich auch gezeigt hat, dass das richtig ist und dass wir auch daran festhalten. Also es ist jetzt, erwartet bitte nicht irgendwie einen neuen Wurf, wo man sagt, das war gestern und jetzt nach vorne kommt was ganz anderes. Nein, die Grundsätze sind im Wesentlichen so, wie sie vorher auch waren. Wir glauben auch, dass es im Regelfall so sein sollte, dass der Eigenverwalter ins Organ geht, um eben vollumfänglich auch handeln zu können. Und das ist was, das wird auch nicht von allen so gesehen, aber wir halten das zum Beispiel für ein wesentliches Kriterium, dass das eben da deckungsgleich ist. Also zur Hand, das rechtlich
warum, handeln dürfen. Warum ist das so wichtig für euch? Wir sehen ja ganz viele Fälle, wo es gerade nicht gemacht wird, sicherlich auch mit guten Gründen. Da wird mir auch ein paar einfallen. Fälle, wo es nicht
gemacht wird. Genau, das muss auch nicht schlechter sein im Einzelfall. Wir sagen auch, es ist der Regelfall. Aber die Übernahme der persönlichen Haftung, die Übernahme der Verantwortung für den Prozess kann ich nur aus dem Organ raus darstellen. Und das ist für uns ein Kriterium, wo wir sagen, da machen wir eben dran fest, dass das eben verantwortungsvoller Umgang in der Eigenverwaltung ist. Da kann man natürlich drüber streiten. Und es mag auch Konstellationen geben, wo man sagt, dass ja, muss zunächst mal mit einer Generalhandlungsvollmacht losgehen, aber man sollte immer versuchen, da auch ins Organ dann zu wechseln, um da eine Deckungsgleichheit zu haben.
Silvio, Eigenverwaltungsplanung war das Stichwort schon soeben. Der Zugang zur Eigenverwaltung und auch ja jetzt zum speziellen Fall des Schutzschirmverfahrens ist ja an die neu im Gesetz verankerte Eigenverwaltungsplanung gebunden. Gut und seriös vorbereitete Verfahren, das wissen wir, enthielten auch schon in der Vergangenheit eine entsprechende Planung und auch ja mit Blick auf die Liquidität entsprechende Vorbereitung für ein Sanierungsszenario. Wie intensiv beschäftigen sich jetzt aus deiner Beobachtung heraus die Gerichte mit diesen neuen Anforderungen und wie läuft die Abstimmung jetzt mit diesen neuen Prozedere? Ist das ein Selbstläufer oder muss man in der Praxis tatsächlich doch die Abstimmung enger mit dem Gericht vornehmen, um da so ein bisschen nachzuschieben?
Es ist, wie es eigentlich schon immer war. Ja, also es gibt riesige Unterschiede zwischen den Gerichten. Ja, also es gibt Gerichte, da kann ich es bestätigen, da ist es sicherlich ein Selbstläufer, ja, was die Planung betrifft. Es gibt Gerichte, da wird intensivst nachgefragt, ja, auch bei Einzelpositionen. Da geht es vor allen Dingen, wie so oft, dann natürlich auch um die Kosten des Insolvenzverfahrens, externe Beraterkosten und dergleichen. Die Themen sind natürlich jetzt mit der Änderungen der Vorschriften nicht einfacher in der Vorbereitung geworden, werden aber in der Praxis auch oft etwas verlagert auf den Sachwalter, der es dann zu prüfen hat.
Du hast gerade noch ein Stichwort geliefert, Kosten der Eigenverwaltung. Mhm. Das ist jetzt ja explizit mit aufzunehmen in die Planung. Findet sich auch in euren Grundsätzen wieder? Ich vermute, das ist auch in den neuen Grundsätzen wieder drin. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch relativ detailliert, sozusagen mit kleinen Vorschlägen, wie man das sozusagen gestalten kann. Ein wesentlicher Punkt, der uns aufgefallen ist, sind dabei die Sowieso-Kosten. Da würde mich auch ganz persönlich interessieren, was fällt damit runter aus eurer Sicht? Und insbesondere, wie ist es mit den Kosten der Antragsvorbereitung? Sind die mit einzubeziehen oder nicht?
Also ich glaube, die Sowieso-Kosten, ich weiß gar nicht, ob das ein feststehender Begriff ist, aber inhaltlich ist damit natürlich gemeint, das sind Kosten, die sowieso anfallen würden, auch im Rahmen eines Regelverfahrens. Also da, das ist immer so ein bisschen, das muss man natürlich egalisieren. Klar, weil ich zum Beispiel einen M&A-Prozess, den habe ich hüben wie drüben, sage ich mal, oder die Kosten für die Vorfinanzierung des Insolvenzgelds. Das sind jetzt irgendwie Posten, wo man sagt, das fällt in beiden Verfahrensarten an und da sind die eben rauszunehmen. Die Kosten zur Vorbereitung, das finde ich offen gestanden einen interessanten Ansatz. Den habe ich so noch gar nicht durchdacht oder habe das so auch noch nicht gehört. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass ich auch ein Regelverfahren gescheit vorbereiten sollte, damit ich da ein besonders gutes Ergebnis habe, wären das aus meiner Sicht Kosten, die in diese Betrachtung nicht einzustellen sind.
Stefan, von dir stammt der Satz, verantwortungsvoll beraten heißt realistisch beraten. Und Silvio hat es vorhin gesagt, mit Blick auf die geeigneten Verfahren kann es nicht allein darauf ankommen, dass der Inhaber, der Unternehmer sozusagen nur seine eigenen Interessen verfolgt und die Zügel in der Hand halten will. Wenn wir nochmal den Blick ins Gesetz werfen und 270b Absatz 1 zeigt ja die Voraussetzungen auf. Aber ist denn nicht gerade diese persönliche Haftung nicht auch die Gretchenfrage, weil ist es nicht letztlich so, dass rein psychologisch gesehen der Geschäftsführer dann hier, wenn er auch persönlich haftet, zwischen Baum und Borke steht, wie kann er das?
Also allein, dass ich wirtschaftliche Interessen habe als Geschäftsführer, ja, die natürlich meine Entscheidungen beeinflussen können, das ist kein alleiniges Kriterium, zu sagen, dass es die Eigenverwaltung nicht das richtige Mittel ist. Ja, man unterschätzt das durchaus, dass sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer durchaus in der Lage sind, in solchen Verfahren zu abstrahieren. Ja, und die Sachen also tatsächlich nebeneinander genau betrachten zu können. Wenn von Anfang an klar ist, und da sind wir wieder bei der Transparenz und bei der Frage der Kommunikation, auch schon bei Mandatsübernahme, wenn von Anfang an klar ist, was die Juckepunkte auf Seiten der Inhaber und auch der Geschäftsführer sein können, ja, dann kann man auch in solchen Konstellationen natürlich in die Eigenverwaltung gehen und das Verfahren vernünftig durchführen. Ja. Das sind jetzt auch keine Fälle, die selten vorkommen. Ja. In vielen Fällen hat natürlich der Inhaber Sicherheiten gegeben. In vielen Fällen weiß der Geschäftsführer auch, dass es den einen oder anderen Punkt gibt, der gegebenenfalls mit einer persönlichen Haftung belegt sein kann. Aber das ist eine Frage der Kommunikation. Ja.
Stichwort verantwortungsvoller Umgang in das Organ eintreten, auch als Berater. Ist das dann sozusagen auch, wenn du selber als CAO in so einer Situation bist, dann deine Aufgabe, zum Beispiel Haftungsansprüche, ob die jetzt aus gestellten Sicherheiten kommen, ob die aus anderen Dingen kommen, dann sozusagen auch durchzusetzen? Siehst du das dann auch als eine deiner Aufgaben mit an, das entsprechend auch kommunikativ zu begleiten und auch da die Karten auf den Tisch zu legen?
Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, hier ist ein Fall und wir springen da sofort rein und sagen, super, jetzt geht's los. Das, was Silvio eben angesprochen hatte, dass man sich schon den Fall im Einzelnen anschauen muss, um zu schauen, ist der überhaupt geeignet für eine Eigenverwaltung? Kann das überhaupt funktionieren? Und stehe ich dann auch persönlich dafür, zu sagen, wir organisieren das jetzt hier unter dem insolvenzlichen Regime und schauen, dass wir einen Weg nach vorne finden, wie das Unternehmen wieder flott gemacht werden kann. Na klar, und dann gehören da auch Haftungsthemen damit dazu.
Aber Silvio, kommen wir noch mal kurz zu diesen Haftungsansprüchen auch. Gerade wenn es darum geht, dass Insolvenzanträge, was ja durchaus oft vorkommt, verspätet gestellt werden. Wir also doch tendenziell Themen sehen, und jetzt im neuen 15b, davor 64 GmbH-Gesetz und artverwandte Vorschriften. Das scheint ja so, die gesetzliche Neuregelung, doch das scharfe Schwert, der Knockout zu sein. Ist es dann so, wie Stefan gerade gesagt hat, sicherheitshalber, und Christian hat es auch aufgegriffen vorher in der Frage, mit ins Organ gehen, transparent machen oder sagen, nee, wir brauchen es gar nicht mehr erst versuchen. Wir können eigentlich, wenn wir das sehen, eigentlich schon vorher ins Regelverfahren abbiegen oder sagen wir, naja, wir warten mal, was der Sachwalter ermitteln wird. Das ist ja schon sehr risikobehaftet. Also die Weichen werden doch eigentlich schon sehr früh an der Stelle gestellt.
Also ich sehe auch bei potenziellen Haftungsansprüchen, auch gegen die bis dahin handelnden Organe, ja, jetzt nicht zwingend den Grund, weswegen man die Eigenverwaltung als Sanierungsinstrument dann nicht wählen sollte. Wenn es den handelnden Organ, bis dahin handelnden Organ bewusst ist, ja, dass es Themen gibt, die nach der Verfahrenseröffnung vom Sachwalter geltend gemacht werden müssen. Und wenn auch eine Größenordnung bewusst ist und wenn Sie da ein Störgefühl an dieser Stelle haben, dann ist das für sich allein genommen nicht der Grund abzubiegen. Ja, wir reden ja nicht nur über Themen wie eine klassische Zahlungsunfähigkeit und eine monatelange Verschleppung. Ja, wir reden ja in der Rückschau auch über Themen, wann stellt denn jemand fest, dass eine Fortbestehensprognose gerissen ist? Ja, was war denn jetzt der eigentliche Grund? Ja, und das kann ich in der Beratung natürlich ganz verschieden betrachten und in der Rückschau kann ich das auch ganz verschieden betrachten. Ja, das ist jetzt kein Grund für sich genommen, die Eigenverwaltung nicht als Verfahrensart in der Insolvenz zu wählen.
Stichwort Fortbestehensprognosen. Wir hatten ja schon am Eingang das Thema Ukraine auch angesprochen. Wenn ihr jetzt so auf die Situation schaut, wir sehen wieder abgerissene Lieferketten, diesmal sozusagen am anderen Ende der Welt. Wir sehen wieder, dass Produktionen bei OEMs zum Stillstand kommen, dass Rohstoffpreise, Vorprodukte sich preismäßig nach oben entwickeln und kein Ende abzusehen ist. Es sind auch wieder Hilfen angekündigt, ähnlich wie in Corona-Zeiten. Da muss man jetzt schauen, was kommt. Ja. Aber ist das, was wir hier so als Instrumente zur Verfügung haben, also Stichwort Schutzschirm, Eigenverwaltung, Regelverfahren, Restrukturierungsverfahren natürlich auch, ist das etwas, was jetzt sofort in den Blick wieder rückt und wo man jetzt auch als Unternehmer sich fragen muss, wie sieht meine Fortführungsprognose aus, wie sieht meine Liquidität aus, kriege ich mein Geld noch aus Russland, aus Belarus, woher auch immer? Und was ist da vielleicht auch Unternehmern im Moment zu raten an der Stelle?
Das ist eine unfassbar schwierige Situation. Ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung im Moment sagen. Ich bin im Rahmen meiner Eigenverwaltung als Organ tätig und wir beliefern die Bahnindustrie und haben auch Kunden in Russland und in Belarus. Und da den Gegebenheiten außenwirtschaftsrechtlich, die EU-Embargo etc. pp., das sind ja Probleme, die jetzt nicht nur dieses Unternehmen, für das ich da tätig sein darf, treffen, sondern ganz viele. Also insofern ist das eine Herausforderung, und der sich die Unternehmer stellen müssen. Und na klar müssen die immer fragen, wie ist meine Fortbestehensprognose? Da steht ja schon im Gesetz, dass sie das tun müssen. Und deshalb machen sie es auch. Spannend finde ich deine Frage, was passiert eigentlich dahinter? Also wie sieht denn die Sanierung aus? Gibt es überhaupt Sanierungschancen? Was bedeutet das eigentlich? Ja, diese zentrale unternehmerische Frage, das hatten wir eben auch schon mal. Wie wandle ich mich? Wie entwickle ich mich? Worauf kommt es da an? Was macht der Markt? Wie flexibel bin ich? Wie reagiere ich drauf, wenn die Lieferketten eben da unterbrochen sind? Wie kann ich weitermachen? Nur auf die Bazooka warten? Das ist ja diese ganze Zombie-Diskussion. Und wenn ich keine Fortführungsprognose habe, ja, auch wenn es ein laufender Geschäftsbetrieb ist, dann kann ich das Verfahren eigentlich auch nur für die Abwicklung nutzen. Aber mich damit zu befassen und das mal zu überlegen und vorher zu diskutieren, hoffentlich mit ausreichend Zeit und mit ausreichend unterschiedlichen Blickwinkeln, welcher Weg eigentlich der geeignete ist nach vorne, in welcher Größe, weil Sanierung heißt ja auch nicht einfach nur Kosten runterkloppen. Sanierung heißt vor allen Dingen am Markt gucken, dass ich Produkte habe, die wettbewerbsfähig sind, da einen Weg zu finden, wie man den Kahn wieder flott kriegt.
Also Stichwort ist, denke ich ja auch, Geschäftsmodell evaluieren und hinterfragen. Das ist, glaube ich, so der ganz wesentliche Punkt erstmal. Ich muss mich irgendwie orientieren. Ich muss darauf aufsetzen, was habe ich, was ist in den nächsten 2, 3, 6 Monaten zu erwarten. Vielleicht 12 Monate, wenn ich überhaupt so weit schauen kann. Und dann darauf alle meine Planung ausrichten. Das, denke ich, ist ja so der Punkt. Und wenn es dann nicht reicht, komme ich natürlich an die Frage Bestandsfähigkeit, komme ich an die Frage, wie kann ich mit weitergehenden Instrumenten, Mitteln das möglicherweise wieder rumreißen, das Ruder oder Ausfälle kompensieren oder was auch immer.
Aber wir reden ja im Augenblick auch wenn wir die akuten Probleme sehen, also der Ukraine-Krieg, Abbruch von Lieferketten, Explosion der Energiekosten, das sind ja jetzt keine Anlässe, die sofort die Frage nach der Bestandsfähigkeit eines Unternehmens, nach der Konzeption aufwerfen. Ich glaube, das sind jetzt Fragen, die auch irgendwie kurzfristig für die Unternehmen gelöst werden müssen. Entweder gibt es nochmal staatliche Hilfen, und zwar immense staatliche Hilfen, ja, oder es muss tatsächlich dann versucht werden, und ich glaube, da ist das Staruk jetzt nicht das richtige Instrument mit der Restrukturierung auf der Passivseite, das wird nicht funktionieren, das ist nicht das Problem, sondern es muss versucht werden, dann mit guten Insolvenzverfahren, jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Eigen- oder eine Fremdverwaltung ist, ja, ich sage das ganz bewusst, mit guten Insolvenzverfahren in den Zeitraum vielleicht von 4, 5, 6 Monaten dann zu überbrücken, um auch eine Lösung für die Unternehmen zu finden. Ja, also es wird jetzt einige Unternehmen geben, die in die Schieflage kommen, weil sie das einfach kurzfristig nicht mehr leisten können werden. Also mir fehlt da jedes Verständnis, wie das ohne oder jede Vorstellung, wie das ohne staatliche Hilfen tatsächlich jetzt funktionieren soll.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir uns anlässlich des 10-jährigen ESOG-Jubiläums mit Dr. Stefan Weniger und Silvio Höfer vertieft mit Praxisproblemen des neuen Eigenverwaltungsrechts befasst haben und hierbei interessante Einblicke erhalten haben. Und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie zuversichtlich, auch in diesen nicht einfachen Zeiten. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.